Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Zwei bedeutende Dokumente sind Gegenstand der heutigen Regierungssitzung. Gebilligt werden soll die Programmerklärung, die das neue Kabinett demnächst im Abgeordnetenhaus vorlegen und damit auch mit der Vertrauensfrage verbinden wird. Sie basiert auf Prinzipien des europäischen Sozialstaates. Den Ministern liegt ebenfalls der erste Haushaltsentwurf für das Jahr 2003 vor, der mit einem Defizit in Höhe von 157 Milliarden Kronen, das sind umgerechnet ca. 5,2 Milliarden Euro, rechnet. Außerdem steht auf dem Programm der Regierung ein Bericht über den aktuellen Stand der Beitrittsverhandlungen Tschechiens mit der EU. Das Umweltministerium mit dem neuen Umweltminister Libor Ambrosek an der Spitze möchte den anderen Staatsbehörden ein Beispiel in umweltfreundlichem Verhalten bieten. Nach Worten des Sekretärs des Ministeriums werden im Ressort recyceltes Papier, energiesparende Beleuchtung und gasbetriebene Autos benutzt. Auch der frühere Umweltminister Miloš Kušvart bemühte sich zwar um einen umweltfreundlicheren Betrieb seines Ressorts. Seinen Worten zufolge habe sich jedoch das Ersetzen alter Methoden und Technologien durch neue als allzu teuer erwiesen. Bevor das Umweltministerium jedoch die umweltfreundlichen Maßnahmen treffen wird es den gegenwärtigen Stand analysieren. Die Zahl tschechischer Asylbewerber in Großbritannien ist in den Sommermonaten bedeutend gestiegen. In der ersten Julihälfte haben mehr als 180 Tschechen in Großbritannien Asylanträge gestellt, während es im Januar dieses Jahres nur 21 Asylbewerber aus Tschechien gab. Darüber informierte die Tageszeitung Hospodářské noviny in ihrer Mittwochsausgabe. Die britische Botschaft in der Tschechischen Republik lehnte es ab, die Angaben zu kommentieren, aber der Menschenrechtsbevollmächtigte Jan Jascha bestätigte, dass er von dem rasanten Anstieg tschechischer Asylbewerber wisse. Die Briten hatten im vergangenen Sommer Kontrollen auf dem Prager Flughafen Ruzyně eingeführt, um den Missbrauch des Asylsystems vornehmlich durch Roma zu verhindern. Die oberösterreichische Plattform gegen Atomgefahr hat heute in einem offenen Brief an den neuen tschechischen Minister für Industrie und Handel, Jiří Rusnok, ihr Bedauern darüber ausgedrückt, dass sich dieser in Fortsetzung der pronuklearen Linie seines Vorgängers über die ökonomischen und sicherheitstechnischen Tatsachen im Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk Temelín hinwegsetzt. Rusnok hatte unlängst bei seinem Besuch in Temelín das Atomkraftwerk als ein einzigartiges technisches Werk gelobt, das Gegenstand des Stolzes sein sollte, und von der ökonomischen Bedeutung des Atomkraftwerks gesprochen. In dem Brief wird daran erinnert, dass auch die tschechische NGO Vereinigung Südböhmischer Mütter diese Aussagen in einer Presseerklärung mit dem Hinweis beantwortet hat, dass die Einzigartigkeit des Atomkraftwerks Temelín als technisches Experimentenprototyp eben der Grund ist, warum die Inbetriebnahme so problematisch und das Sicherheitsrisiko so groß seien. Weiter haben die Südböhmischen Mütter auf die hohen Kosten der Stromproduktion und die bestehenden Überschüsse in Tschechien hingewiesen. Den 32 Häftlingen, die am Montag im Prager Gefängnis Pankrác einen Hungerstreik ausriefen, haben sich weitere vier Personen angeschlossen. Der Sprecherin der Gefängnisverwaltung Miloslava Havlíčková zufolge handelt es sich hierbei überwiegend um Straftäter Ausländer der ehemaligen Sowjetunion, die als Hauptgrund ihres Protestes ihre Unzufriedenheit mit der Inhaftierung angaben. Nach Angaben von Havlíčková befinden sich alle unter ärztlicher Kontrolle bzw. Sicherheitskontrolle. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho, hört sie jetzt Jitka Mládková.
Tagesecho.
Der Sicherheitsrat des Staates befasste sich am Dienstag mit dem aktuellen Stand der Vorbereitungen des NATO-Gipfeltreffens, das im Herbst diesen Jahres in Prag stattfinden wird. Junge Leute müssen arbeiten und nicht das Arbeitslosengeld beziehen, so das Motto des neuen Arbeitsministers Zdeněk Škromach. Das sind, liebe Freunde, zwei Hauptthemen in unserem heutigen Tagesecho. Nach dem Tagesecho steht eine Neuausgabe des Wirtschaftsmagazins auf unserem Programm. Die tschechische Hauptstadt Prag liegt derzeit in schiedlich-friedlich-sommerlicher Ruhe und lädt die unzähligen Touristen zum Verweilen ein. Doch hinter den Kulissen dieser friedfertigen Atmosphäre bereitet sich die tschechische Politik und die hiesige Polizei bereits intensiv auf ein Ereignis vor, das vom 20. bis zum 22. November hier stattfinden und für große Sicherheitsvorkehrungen und Verkehrseinschränkungen in der Moldau mit Metropole sorgen wird. Der NATO-Gipfel. Unter diesen Vorzeichen traf am Dienstag in Prag auch der Sicherheitsrat der Tschechischen Republik zusammen, um den Stand der Vorbereitungen auf dieses Großereignis zu erörtern. Lothar Martin fasst zusammen.
Nach der Tagung des Sicherheitsrates stellten sich Ministerpräsident Wladimir Spittler und Außenminister Ciro Svoboda den Medien, um diese über den Stand der Vorbereitungen und die mit dem Gipfeltreffen verbundenen Sicherheitsvorkehrungen zu informieren. Svoboda hob dabei die besondere Bedeutung des Prager Gipfels der Nordatlantischen Allianz hervor. Die Vorbereitung verläuft in der üblichen, standardisierten Art und Weise. Wir haben bisher kein ernsthaftes Hindernis festgestellt, das diese Angelegenheit gefährden könnte. Ich betone, dass es der erste Gipfel sein wird, der hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang stattfindet. Und dass es der erste Gipfel nach dem Terrorangriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Es ist zudem der Gipfel, bei dem über die Erweiterung des Militärbündnisses entschieden wird, und ebenso der Gipfel, der Antwort geben soll auf einige grundlegende Aufrufe zur Erhöhung der Sicherheit. Aus all diesen Gründen heraus ist es ein außerordentlich wichtiger Gipfel. Wegen der Bedeutung der Veranstaltung und aufgrund der Erfahrungen, die bei der Tagung des Weltwährungsfonds und der Weltbank im Herbst 2000 gesammelt wurden, gaben weder Spittler noch Svoboda Details zu den geplanten Sicherheitsvorkehrungen bekannt. Premier Spittler gab lediglich zu verstehen, dass die strengen Sicherheitsmaßnahmen auch Verkehrseinschränkungen in der Moldauer Metropole zur Folge haben werden und dass, so Spittler wörtlich, die technischen und organisatorischen Maßnahmen auch in die Verkehrsinfrastruktur eingearbeitet und noch mit dem Magistrat der Hauptstadt Prag behandelt werden. Die Stadtvertreter hatten bereits durchblicken lassen, dass sie bei diesem Großereignis nicht wieder einen Großteil der Zeche bezahlen wollen, wie vor knapp 2 Jahren, als Demonstranten und Globalisierungsgegner beträchtliche Schäden in der Prager Innenstadt angerichtet hatten. Wie die Erfahrungen jedoch zeigen, ist beim Gipfeltreffen der Allianz mit einem geringeren Zulauf und einem weniger radikalen Auftreten von Protestanten zu rechnen, als es bei ähnlichen Tagungen von Weltwirtschaftsorganisationen der Fall ist. Wie der Chef der Kanzlei zur Vorbereitung der NATO-Tagung Alexander Wondra gegenüber der Tageszeitung Bravo erklärte, habe man sich andererseits auf die Gefahr möglicher internationaler Terrorangriffe und die damit verbundene Gefahr des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen eingestellt. Aus diesem Grunde habe, einer CTK-Meldung zufolge, die tschechische Armee von Seiten der Vereinigten Staaten auch kostenlos 150 Luft-Luft-Raketen vom Typ Sidewinder erhalten, mit denen die tschechischen Kampfjets vom Typ L-159 Alka während des Gipfels bei der Luftüberwachung bestückt werden sollen. Der mit Anspannung erwartete Gipfel wird also für beträchtliche Einschränkungen, Kontrollen und Belästigungen im Prager Stadtbild sorgen. Deshalb werden die Prager ersucht, wenn möglich in diesem Zeitraum ihrem Wohnort fernzubleiben und Urlaub zu machen. Grund dazu hätten vor allem die Eltern und Kinder derjenigen Schülerinnen und Schüler, die in unmittelbarer Nähe des Prager Kongresszentrums, wo die Tagung abgehalten wird, zur Schule gehen. Für diese Kinder wird es nämlich während des NATO-Gipfels außerordentliche Ferien geben.
Mehr Arbeit, weniger Sozialhilfe. Auf diese Formel brachte der neue Arbeitsminister Zdeněk Škrumach am Mittwoch in der Tageszeitung Mladá fronta Dnes sein Konzept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Tschechien. Was sich im Einzelnen dahinter verbirgt, verrät Ihnen Silja Schulheiß.
Dass junge Menschen ohne jegliche Arbeitspraxis bereits Arbeitslosengeld beziehen, soll künftig nicht mehr zu den Prinzipien des tschechischen Sozialstaates zählen. Ein entsprechendes Gesetz, das sich an dem englischen Modell von Tony Blair orientiert, will der neue Arbeitsminister Zdeněk Škrumach jetzt vorlegen. Das größte Problem sieht er nämlich gegenwärtig darin, dass junge Menschen Sozialhilfe beziehen und nebenbei schwarz arbeiten. Um dies zu verhindern, sind seiner Meinung nach künftig die Arbeitsämter mehr gefragt. Sie sollten umfassende Fortbildungsmaßnahmen anbieten, zu deren regelmäßiger Teilnahme die jungen Arbeitslosen verpflichtet sind, sodass ihnen keine Zeit bleibt für illegale Nebenverdienste. Ein besonders akutes Problem stellt die Arbeitslosigkeit in der nordböhmischen Region um Mostar, der Gegend mit der größten Arbeitslosigkeit in Tschechien. Wie reagiert man dort auf die Pläne des neuen Arbeitsministers? Die Leiterin des Arbeitsamtes in Most, Diana Schmejcová, wies im Gespräch mit Radio Prag darauf hin, dass die Arbeitsämter bereits jetzt im Grunde ständig unterschiedliche Fortbildungsmaßnahmen anbieten. Eine neue Strategie zur Begrenzung von Langzeitarbeitslosigkeit, die den Vorschlägen des neuen Arbeitsministers ähnelt, probiere man derzeit in Gestalt von Pilotprojekten an insgesamt 15 Arbeitsämtern in der Tschechischen Republik. Eines dieser Pilotprojekte, das seit Januar 2002 vom Arbeitsamt Most angeboten wird, richtet sich an junge Arbeitslose im Alter bis 25 Jahre, die, um Arbeitslosengeld zu erhalten, an einer Fortbildungsstrategie teilnehmen müssen. Neu daran ist ein sogenannter individueller Aktionsplan für den jeweiligen Arbeitslosen. Jana Schmejcová erklärte uns, was dieser beinhaltet. Individuelle Beratung, außerdem verschiedene Tests, in denen geprüft wird, was ihre Interessen und Fähigkeiten sind, damit ihre nächste Fortbildung dann zielgerichteter ist. Ihr Amt bemühe sich ebenfalls, die jungen Menschen anschließend in der Region zu beschäftigen, so Schmejcová. Um das Kernproblem, die Schaffung neuer Arbeitsplätze, anzugehen, sind ihrer Meinung nach aber auf anderer Ebene Maßnahmen gefragt. Dies erfordert eine legislative Regelung. Das liegt nicht in der Vollmacht der Arbeitsämter. Mit anderen Worten, solange es nicht ausreichend Arbeitsplätze gibt, kann man den Arbeitslosen auch keine Arbeit vermitteln. Minister Škromach plant daher deutliche staatliche Unterstützung und steuerliche Begünstigungen für kleinere und mittlere Unternehmen. Doch neben der Schaffung von Arbeitsplätzen, darin stimmt Jana Schmejcová mit dem neuen Arbeitsminister überein, sei auch die Motivierung der Arbeitslosen wichtig. Denn die fehle bei einigen jungen Menschen vollends, beschreibt Schmejcová am Beispiel Most. Man würde bei diesen jungen Menschen eher ein größeres Interesse erwarten, sich selbst zu verwirklichen, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass man hier manchmal genau auf das Gegenteil trifft. Sie fragen, warum sollte ich eigentlich arbeiten? Ich bin zufrieden mit meiner Sozialhilfe. Meine Mutter arbeitet nicht, mein Vater auch nicht. Warum sollte ich es tun? Die Ergebnisse des Pilotprojektes, über das uns Jana Schmejcová vom Arbeitsamt Most informierte, werden voraussichtlich im September veröffentlicht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
In nur zwei Wochen sind seit der Vereidigung der neuen tschechischen Regierung vergangen. Schon hat man relativ vieles gehört bzw. gelesen, was sich der eine oder der andere Minister vorgenommen hat. Angesichts der erhöhten, vorläufig vor allem verbalen Aktivitäten, kann man diesbezüglich von einem ganzen Berg von Aufgaben und besten Vorhaben sprechen, wie es übrigens zu einem solchen Zeitpunkt üblich ist. Doch nicht nur das Schuften, sprich harte Arbeit, wartet auf die tschechischen Politiker, die nach der Parlamentswahl in die obersten Etagen der Staatsmacht eingezogen sind. Da gibt es auch Vorteile, die der neue Job mit sich bringt. Nicht jedem Neuling fällt es leicht, zumindest am Anfang, sich an den neuen Luxus zu gewöhnen. Und von dem kann angesichts der bisherigen Lebensweise der frisch gebackenen Minister zum Beispiel schon die Rede sein. Die neue sozialdemokratische Gesundheitsministerin Maria Sočková zum Beispiel war als Ärztin in Ústí nad Labem aus sich an der Elbe gewöhnt, zu Fuß zu laufen oder aber im eigenen Auto zur Arbeit zu fahren. Heute muss sie sich, wie sie der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes anvertraute, schwer daran gewöhnen, dass sie laut Vorschrift in einer luxuriösen Limousine gefahren werden muss. Natürlich nicht nur sie allein. Jeweils ein Wagen plus Chauffeur steht auch dem Staatspräsidenten, den Vorsitzenden bzw. Vizevorsitzenden der beiden Parlamentskammern sowie allen Kabinettsmitgliedern zur Verfügung. Für die gewöhnlichen Abgeordneten und Senatoren ist die Nutzung des städtischen Nahverkehrs gratis. Diejenigen, deren ständiger Wohnort außerhalb von Prag liegt, erhalten monatliche Zuschüsse zwischen 15.000 und 27.000 Kronen. Die Abgeordneten kriegen Zuschüsse für die Finanzierung ihrer Kanzleien in den zuständigen Wahlbezirken. Hinzu kommen noch weitere Zuschüsse. zum Beispiel für Unterkunft, für Telefonieren und Internet. Bei einer Auslandsdienstreise gibt es 2,5-mal höhere Diäten, als es bei anderen Arbeitnehmern der Fall ist. Bei einer bis zu 6-monatigen Krankheit ein ungekürztes Gehalt, welches das 3-, 4- und Mehrfache des Durchschnittslohns im Lande darstellt. Und. Kurzum, mit dem Einstieg in hohe Ämter ist auch ein wesentlicher Anstieg des Lebensstandards der Spitzenpolitiker verbunden. Der ehemalige Arbeitsminister und jetzige Premier Wladimir Spiller versuchte in der vergangenen Legislaturperiode eine Reduzierung der Gehälter der Spitzenpolitiker durchzusetzen, allerdings ohne Erfolg. An den Vorteilen ihres Daseins ließen sie trotz der aus dem Volk tönenden kritischen Stimmen nicht rütteln. Da gibt es nur 2 Möglichkeiten, sich anzupassen oder auch nicht. Die neue Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses, Hanna Marwanowa, kündigte diese Tage an, sie wolle in Zukunft bis auf Ausnahmen auf die chauffierte staatliche Limousine verzichten. Ob ihrem Beispiel noch jemand anders folgen wird, das darf eher bezweifelt werden. In einem goldenen Käfig lebt es sich letzten Endes wieder nicht so schlecht. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesechos. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf unserem Programm steht jetzt, wie eingangs angekündigt, das neue Wirtschaftsmagazin.
Die Wirtschaftskriminalität verursachte nach Schätzungen von Experten im Jahre 2001 in Tschechien Schäden von etwa 44 Milliarden Kronen oder rund 1,5 Milliarden Euro. Im heutigen Wirtschaftsmagazin wollen wir den Tätern mit den weißen Kragen ein wenig auf die Spur kommen. Dabei wird auch die grenzüberschreitende Kriminalität in der Wirtschaft eine Rolle spielen. Durch die Ermittlungen wird uns Herr Staatsanwalt Dr. Viktor Böhm aus Cheb-Eger führen. Am Mikrofon in Prag begrüßt Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung Jürgen Siebeck.
Selbstverständlich auch in den kommunistischen Zeiten hat man gestohlen, gab es Betrüge. Aber nach der Wende kam es zu vielen neuen Formen der Kriminalität, vor allem auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität. Es hängt mit mehreren Phänomenen zusammen, Punkte Liberalisierung der Wirtschaft. Es kam zu einem großen, ich sage, Transfer von Eigentum. Das hängt mit den Restitutionen zusammen, mit der sogenannten Privatisierung. Und dann ein Phänomen von dieser Zeit, von dieser Wende, war auch Mangel an Erfahrungen bei den Leuten beim Unternehmen. Ein Phänomen ist auch das, dass die Lücke, die Unterschiede zwischen den Armen und zwischen den Reichen größer geworden sind.
So beschreibt der stellvertretende Kreisstaatsanwalt von Cheb-Eger, das Vorstandsmitglied der Tschechischen Union der Staatsanwälte, Dr. Viktor Böhm, die Entwicklung der Wirtschaftskriminalität hier im Lande.
Wir qualifizieren solche Straftaten ähnlich wie in dem deutschen Strafrecht, also zum Beispiel Untreue, verschiedene Straftaten, die mit dem Konkurs zusammenhängen, dann zum Beispiel Steuerhinterziehungen und Nichtabführen von Steuern und von Krankenkasseversicherung und von Sozialversicherung. Und dann gibt's auch mehrere Straftaten, wie zum Beispiel Schädigung des Gläubigers.
Werfen wir doch gleich einmal einen Blick auf konkrete Fälle im Grenzgebiet zu Deutschland.
Im Bereich unseres Kreises Cheb kam zu einem großen Anwuchs von Zolldelikten, von Zollstraftaten. Es ist klar, früher waren die Grenzen praktisch geschlossen. Typische Fälle dieser Kriminalität waren und sind auch in der letzten Zeit so, dass der Täter zum Beispiel einen Gebrauchtwagen in Deutschland kauft. Er lässt sich 2 Rechnungen ausstellen. eine Rechnung für eine für die richtige Summe und die zweite Rechnung für eine niedrigere Summe. Diese zweite Rechnung legt er bei der Zollkontrolle vor und es ist klar, was nachher folgt.
Deutsche sind in der Region Cheb häufig Opfer von Markenpiraterie, indem sie zum Beispiel auf den Vietnamesenmärkten gefälschte CDs oder Textilien mit gefälschten Handelsmarken kaufen. In Joint Ventures tauchen Deutsche und Ausländer aber mittlerweile auch schon als Täter bei Steuerhinterziehungen, Untreue oder anderen Wirtschaftsstraftaten auf. Dr. Böhm berichtet weiter von einem anderen Wirtschaftsdelikt aus seinem Amtsbereich, dem Fall des betrügerischen Konkurses eines Reisebüros in Cheb im Jahre 2000.
Die finanzielle Lage dieses Büros war sehr schlecht und trotzdem haben die neuen Kunden erworben und haben von diesen Kunden Geld kassiert. Und es kam zu einer Situation, dass mehrere Kunden vom Ausland nicht zurückkommen konnten und mehrere Kunden konnten auch nicht verreisen. Es handelte sich um ein längeres, größeres Verfahren. Die Zahl der Geschädigten war über 800 Menschen und die Schadenshöhe insgesamt war fast 10 Millionen Kronen.
Das entspricht etwa 335.000 Euro. Insgesamt wurden im letzten Jahr in Tschechien 3.430 Personen wegen Wirtschaftsdelikten juristisch verfolgt, davon fast die Hälfte wegen Steuerhinterziehungen.
Also nach dem großen Anstieg am Anfang der 90er Jahre, es kam immer noch dann zu einem kleineren Anstieg, aber in den letzten 3-4 Jahren hat sich die Lage schon stabilisiert und die Kurve fällt.
Dazu trugen sicherlich verschärfte gesetzliche Vorschriften bei, aber auch organisatorische Veränderungen, wie zum Beispiel die Einrichtung neuer spezieller Abteilungen für Wirtschaftskriminalität bei den oberen Staatsanwaltschaften in Prag und Olomouc-Olmütz. Und damit sind wir schon bei den Problemen in der Bekämpfung dieser Straftaten.
Die neuen Formen der Kriminalität brauchen neue Bekämpfung, neue Formen der Bekämpfung und das brachte auch viele Änderungen in dem Strafgesetzbuch, aber wie immer, die Täter haben einen Vorsprung vor den Gesetzgebern. Allgemein ist selbstverständlich die Situation auf dem Gebiet der Aufklärung der Wirtschaftskriminalität schwerer als auf dem Gebiet der allgemeinen Kriminalität. Bei einem Mord hat man die Leiche und von der Leiche muss man den Täter finden. Aber bei der Wirtschaftskriminalität haben wir den Täter gleich am Anfang, aber wir müssen ihn überführen und das ist eine sehr schwere Sache, schwerer als bei der allgemeinen Kriminalität. Die Leute, die Täter, sind sehr intelligent, die haben ein großes Background und die haben viele Möglichkeiten gegen uns zu kämpfen. Man muss auch sehen, dass besonders in den großen Fällen die Front, die gegen uns steht, kann die besten Anwälte bezahlen. Es können auch Beweise gefälscht werden. Es können auch die Leute beeinflusst werden.
Dies gilt insbesondere bei den Fällen von organisierter Kriminalität oder Korruption, zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen, die auch bei den Wirtschaftsstraftaten zu finden sind. Gerade bei der Korruption ist die Beweislage besonders schwierig, weil weder der Geldempfänger noch der Empfänger der Gegenleistung ein Interesse an einer Aufklärung hat. Aber insgesamt lässt sich die Aufklärungsquote der Wirtschaftskriminalität in Tschechien und der Prozentsatz der letztlich dann auch Verurteilten in etwa mit den Zahlen aus dem westlichen Ausland vergleichen. Was hier und dort allerdings bleibt, und das stimmt nachdenklich, ist die Gefahr des Zweifels an der Gerechtigkeit im Empfinden
der kleinen Leute, wenn die sehen, dass die größeren Fälle nicht so hart oder nicht so schnell beurteilt werden oder sogar eingestellt oder freigesprochen werden. Und diese Leute sagen dann, warum denn sollte ich ehrlich leben, wenn die oben dort so benennen können.
Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität.
Also ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit mit den bayerischen und mit den sächsischen Behörden, vor allem mit den Staatsanwaltschaften, perfekt ist. Am Anfang war die Situation nicht leicht, weil nach damaligen Verträgen mussten wir über die zentralen Behörden diese Kontakte führen. Also das heißt, ein Ersuchen, um einen Zeugen in Schirnding zu vernehmen, mussten wir über Prag und über Bonn und über München an die zuständigen Behörden schicken. Sie können sich vorstellen, wie lange es gedauert hat. In den letzten Jahren gibt es schon auch nach den Vorschriften, nach diesen Übereinkommen, den sogenannten direkten Verkehr. Diese Zusammenarbeit bringt viel für die beiden Seiten. Zum Beispiel bei den Fällen, worüber ich schon gesprochen habe, mit diesen Zollbetrügen. Also die deutsche Seite hat für uns immer die echten Unterlagen von den zuständigen Händlern besorgt und wir haben diese als Beweise verwenden können. Praktisch das einzige größere Problem ist, das sind die Sprachhindernisse auf beiden Seiten.
Aber auch hier gibt es Abhilfe, wie Herr Dr. Böhm zu berichten weiß.
Zum Beispiel letztes Jahr war bei uns in der Staatsanwaltschaft zur Hospitation eine Kollegin, eine Staatsanwältin aus Hof, die parallel dabei einen Sprachkurs hier in Cheb absolviert hat. Und im Gegenteil gibt es mehrere Kollegen, die zum Beispiel in Deutschland an der Richterakademie teilgenommen haben.
Mit diesen positiven Beispielen der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit beenden wir unsere Ermittlungen zu den Tätern mit den weißen Kragen und auch das heutige Wirtschaftsmagazin. Nach Sledano aus Prag sagt Ihnen Jürgen Siebeck.
Zu Ende geht auch diese Sendung, liebe Freunde. Im Namen aller, die Sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.